Jesus, wir haben das Lied gesungen, du bist vollkommen gut zu mir. Und ich weiss nicht, die einen, die das vielleicht voll aus dem Herz singen können, weil sie auf der Sonnenseite stehen, weil es ihnen gut geht und weil sie alle Grund haben, äußerlich. Und andere, die vielleicht so die Güte von dir irgendwie auch nicht ganz so spüren, in der Situation, in der sie momentan drinstecken. Und ich möchte dich bitten, dass du in all diesen Sachen innen gleich uns tief ins Herz hier zeigst, dass du gut bist und dass du ein guter Gott bist und es gut mit uns meint. Wenn ja, vielleicht die Umstände auch gerade nicht auf das herdeuten. Dass wir irgendwo auch Perspektiven haben, nicht nur gerade jetzt in den jetzigen Minuten oder in der jetzigen Stunde das Ganze zu sehen und deine Liebe auf das zu reduzieren, sondern auch die weite Perspektive haben. Wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es darum geht, dass du uns zu dir nimmst. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass du in unsere Gedanken, in unsere Situationen einkommst und dass wir irgendetwas mitnehmen können von dem Morgen. Vielleicht auch nachher beim Diskutieren miteinander und beim Austauschen, dass du mit deiner Liebe und mit deiner Güte da bist. Amen. So, der Sandro hat das schon gesagt, dass wir heute eine neue Gottesdienstreihe starten. Oh, jetzt. Jetzt ist Schluss. Es ist immer speziell, wenn einer so nahe um im Gesicht um eine Figur edelt. Soll ich noch ein bisschen weiter schwätzen? Also, oh, guter Start. Wir starten in die neue Gottesdienstreihe, die Serie Weihnachten neu erleben. Und Sandro hat es gesagt, unser Wunsch ist, dass wir von Gott neu bewegt werden, unsere Herzen neu bewegt werden von dem, was an Weihnachten passiert ist. Und als Grundlage für die ganze Gottesdienstreihe brauchen wir das Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben. Das sieht so aus. Oskar König ist der Verfasser, gibt es nicht wirklich. Es ist ein Pseudonym, da haben verschiedene Schriftsteller, Schriftstellerinnen daran gearbeitet und es sind 24 Andachten, die man in diesem Buch lesen kann. Und die Idee ist eigentlich von uns, dass wir miteinander die 24 Andachten lesen. Am 1. Dezember die erste, am 2. die zweite und so weiter bis zum 24. Und dass wir die Impuls, wo es immer um Weihnachten geht, dass die Impuls unseren Glauben auch ganz neu Begeisterung für Weihnachten geben. Ihr seht es hier vorne, der QR-Code. Ich weiss nicht, wie fest Werbung man machen kann, aber Fontis tut das Buch auch vertreiben und das ist runtergeschrieben von 20 Franken auf 13 Franken. Also wirklich ein guter Preis. Man kann es sogar digital kaufen. Als EPUB für E-Reader für 8 Franken nur. Also, hey, ich würde sagen, es lohnt sich. Ihr könnt nachher am Schluss dann einmal den QR-Code anschauen. Ich empfehle euch, dass ihr es kauft. Jetzt, wie wir vorgehen. Es geht so, dass wir an diesen 5 Sündigen immer eine Andacht rausnehmen und die versuchen zu beleuchten von unserer Seite, unseren Senf dazugeben, das Ganze ein bisschen ausdehnen, ausweiten. Das ist eigentlich die Idee. Und jetzt, heute, weil wir ja heute noch keinen Dezember haben, greifen wir ein bisschen vorgreifen und wir nehmen den 1. Dezember aus der Andacht vom 1. Dezember. Und der Titel dieser Andacht ist «Die Geschichte vom Anfang bis zum Ende». Eine steile Ansage. Wie man nur Fragmente kennt. Ein kleiner Ausschnitt, eine kleine Episode, dann tönt das manchmal recht komisch. Leset mal mit mir. Also nicht laut. Ein Strand ist ein besserer Ort als die Straße, weil man viel Platz braucht. Zuerst ist es besser zu rennen als zu gehen. Man muss es vielleicht mehrere Male versuchen, es erfordert etwas Geschick, aber es ist leicht zu lernen. Sogar kleine Kinder können Spaß daran haben. Vögel kommen selten zu nah. Wenn es keine Hindernisse gibt, kann es sehr friedlich sein, aber wenn es sich losreißt, bekommt man keine zweite Chance. Wenn man jetzt die Sätze hier sieht als Fragment, als Teil, als kleine Episode, als kleiner Ausschnitt ohne jeden Zusammenhang, ohne jeden Kontext, dann tönt das doch recht komisch. Jetzt bin ich gespannt. Hat jemand eine Ahnung, um was es hier geht? Kennst du es? Sicher, um was geht es? Stark. Hat es jemand sonst auch noch gewusst? Drachen. Drachenstein. Hey, gut. Das ist der Unterschied. Jetzt wäre es spannend, zu herauszufinden, wer von den Frauen recht nahe dran ist und wer von den Männern recht nahe dran ist. Ich glaube, das ist einfach so, gewisse können einfach so verschachtelt denken. Und ich habe das Gefühl, Frauen haben da manchmal einen Vorteil. Komm, ich lese es nochmal schnell vor. Es geht um Drachensteigen lassen, ja? Ein Strand ist ein besserer Ort als die Straße, weil man viel Platz braucht. Zuerst ist es besser zu rennen als zu gehen. Man muss es vielleicht mehrere Male versuchen. Es erfordert etwas Geschick, aber es ist leicht zu lernen. Sogar kleine Kinder können Spaß daran haben. Vögel kommen selten zu nah. Wenn es keine Hindernisse gibt, kann es sehr friedlich sein, aber wenn es sich losreißt, bekommt man keine zweite Chance. Wenn man den Kontext weiß, wenn man das große Bild weiß, dann macht es plötzlich völlig Sinn, nicht? Dann ist es plötzlich sehr verständlich. Jetzt, wir reden heute über die Weihnachtsgeschichte. Und wir reden über die Weihnachtsgeschichte nicht als einzelnes Fragment, als einen einzelnen kleinen Teil, als eine kleine Episode im Sinne von einer Auslegung von einem einzelnen Vers. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Nicht über die kleine Geschichte, sondern was wir machen heute, wir nehmen den Grossausschnitt. Wir nehmen den Gesamtkontext der Bibel. Wir probieren die Weihnachtsgeschichte einzuordnen ins grosse Ganze der Bibel. Jetzt, wenn wir die Bibel haben und wenn wir hier probieren einzuteilen, dann kann man das auf verschiedene Arten machen. Ich probiere es jetzt mal in vier Teile einzuteilen. Es geht alles los mit dem Prolog. Prolog, wo die Bühne vorgestellt wird, wo die Hauptcharaktere vorgestellt werden. Dann gibt es eine Krise. Das ist dort, wo alles zu den Fugen ausgeratet, wo alles zu unter Absicht wird. Dann, der dritte Teil ist die Lösung. Bei der Lösung geht es darum, dass man herausfindet, wer gönnt am Schluss. Und dann haben wir eine Art Schluss. So. Wie jedes gute Drama, könnte man sagen. Jedes Drama, das so aufgebaut ist, ist die Bibel auch irgendwie so aufgebaut. Am Anfang, Prolog, die ersten paar Kapitel der Bibel, wo wir Gott als heiligen Gott verstehen oder kennenlernen, als Schöpfer, der Mann und Frau geschaffen hat, nach seinem Bild. Okay. Es war eine Mutprobe von der Sonntagsschule. Sie haben mich noch vorgewarnt und gesagt, Raff, wenn irgendjemand kommt, Halleluja aufschreien, dann sie müssen irgendwie eine Mutprobe machen. Und sie haben jetzt, ich weiß nicht, irgendwie einen Bonuspunkt geholt oder so. Dafür bin ich jetzt zum Konzept aus. Wo sind wir, Sandro? Beim Prolog, gell? Prolog, gut, danke. Heiliger Gott, stark, das kann ich da schon suchen. Heiliger Gott, genau da. Schöpfer, heiliger Schöpfer, habe ich da geschrieben. So blöd. Also, wo wir Gott kennenlernen als Schöpfer, wo Mann und Frau geschaffen hat, wo Mann und Frau Verantwortung bekommen von Gott, um für die Welt zu sorgen. Es sind da paradiesische Zustände im Prolog. Es ist Frieden, weltumfassender Frieden. Alles ist harmonisch. Es ist der Frieden auf Erden. Das ist der Prolog. Jetzt, Timothy Keller, das ist ein Theologe und Schriftsteller, der beschreibt den Frieden und braucht ein cooles Bild. Und zwar ist es nicht ein Bild, das er jetzt selber erfunden hat. Aber ich finde es ein ganz starkes Bild, das zeigt, wie ist das da gewesen. Der Timothy Keller, der schreibt, Gott hat die Welt geschaffen, um wie ein Stoffgewebe zu sein, damit alles miteinander verwoben und voneinander abhängig ist. Also ein Stoffgewebe. Und er sagt,
war am Anfang. Die Welt war wie ein Stoffgewebe. Ich habe ein Stoffgewebe genommen. Wenn ihr näher her würdet können schauen, dann würdet ihr sehen, so die einzelnen Fäden und wie das verwoben ist. Jeans, die ein Stoffgewebe sind. Und er führt das noch ein bisschen weiter aus, dass wir es uns vorstellen können. Er sagt, wenn ich 1000 Fäden auf den Tisch werfe, wären sie kein Stoffgewebe. Sie wären nur Fäden, die übereinander liegen. Fäden werden erst dann zu einem Stoffgewebe, wenn jeder einzelne über, unter, um und durch alle anderen gewoben ist. Je abhängiger sie voneinander sind, desto schöner sind sie. Je mehr sie ineinander verwoben sind, desto stärker und wärmer sind sie. Gott hat die Welt mit Milliarden von Elementen geschaffen, aber er hat sie nicht als eine bloße Ansammlung gedacht. Vielmehr hat er sie in einer wunderschönen, harmonischen, verflochtenen, wechselseitigen Beziehung zueinander geschaffen. Ich finde es wunderschön, wie er es beschreibt. Also die Welt, die geschaffen ist, in einer wunderbaren, friedlichen, harmonischen Beziehung, wo alles zusammengeht, wo alles zusammenpasst, wo alles ineinander verwoben ist, wo alles in einer schönen Abhängigkeit zusammensteht. So, kleine Frage. Wer von euch ist ein unethischer Buchleser? Oder ein Spoiler-Junkie? Wer von euch hat das schon mal gemacht, dass er ein Buch gelesen hat und er hat angefangen und irgendein ist, ja, ist es so spannend geworden, dass er auf die letzte Seite gegangen ist und nachher geschaut hat und gelesen hat, wie das ausgeht. Wer hat das, können wir schnell, so ein Massenbekenntnis, wer hat das schon einmal gemacht? Unethische Buchleser sind ihr. Also ich habe das im Fall gerade vor einer Zeit auch mal gemacht. Das war wirklich so super spannend gewesen. Und ich dachte, wie kommt der Schriftsteller zu dem, wie kann er das lösen? Und das Blöde war, ich habe wirklich keine Zeit mehr gehabt, dem Abend, um es bis zum Schluss zu lesen. Und bin hinterher gegangen, bin schauen, wie es ausgegangen ist. Und dann konnte ich nachher ganz entspannt können in den nächsten, über den restlichen Teil lesen, weil es ist wie, ich weiß, wie es ausgegangen ist. Hey, wir sind heute ganz schnell alle ein bisschen Spoiler-Junkies, weil wir machen einen Gump. Wir machen einen Gump vom Prolog hier zum Schluss. Jetzt, wenn wir in der Bibel zum Schluss gehen, in die Offenbarung, was lesen wir dort? Wir lesen dort, dass genau der Frieden, das Stoffgewebe, könnte man sagen, dass es genau wieder so da ist. Es ist eine Einheit, wo Gott mit den Menschen zusammen ist, wo Frieden ist, wo nichts mehr Schlechtes ist. In der Offenbarung 12 steht, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Also der Schluss, der so beschrieben ist, dass der Frieden, der weltumspannende Frieden genau wieder da ist, dass alles Schlechte weg ist. Und wenn wir sie jetzt vergleichen, ihr merkt es, das Bild ist genau gleich. Und wenn wir den Anfang der Bibel, hier, den Prolog, mit dem Schluss vergleichen, dann merken wir, dass es eine erstaunliche Ähnlichkeit gibt. Der Frieden, wo vollständig wiederhergestellt ist. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, wenn jetzt der Anfang so gut war und wenn der Schluss so gut ist, wie kommt es denn, dass wir hier, wo wir jetzt leben, immer wieder so schwierige Situationen haben? Warum kommt es, dass sich unser Leben sehr selten völlig harmonisch, völlig in Abhängigkeit miteinander und in einem Frieden miteinander. Wieso fühlt sich das nur so wenig so an? Ich denke manchmal, nach dem Gottesdienst, wenn ich heimfahre, es gibt schon harte Sachen, wo wir als Gemeinde und einzelne Personen durchgehen müssen. Weißt du, wenn ich das vorstelle, das ist übrigens spannend, gell? Ihr habt das Gefühl, ihr beobachtet mich. Aber ich beobachte euch auch. Ich habe zwar nicht ganz so viel Zeit, aber ihr seht alle so
gut aus. Also die meisten sehen so gut aus. es sieht alles, nein, sie sehen so wohlsortiert aus und so meistens auch recht friedlich und irgendwie positiv. Und mir geht es häufig so, da schwätzen wir miteinander am Schluss vom Gottesdienst und dann merke ich, wow, es ist nicht alles so friedlich und so lächelnd, wie ihr vielleicht jetzt hier sitzt, sondern viele haben wirklich ganz schwierige Sachen und wir sind im Austausch und ich finde das übrigens auch etwas super Schönes, dass wenn wir am Schluss vom Gottesdienst zusammenstehen, dass wir nicht einfach ein Lächeln weiter eingefroren lassen, sondern dass wir ehrlich sein können, dass wir miteinander teilen können, wo dass wir am Kämpfen sind, wo dass wir Probleme haben, wo dass wir Herausforderungen haben. Aber dann gehe ich heim und denke eben, wow, das ist schon die Nöte, das Leiden, Sorgen machen, streiten, schlichten. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Von wegen wunderschön, harmonisches, verflochtenes Leben. Das ist überhaupt nicht so. Und eigentlich ist genau das Thema vom zweiten Hauptteil der Krise. Da geht es genau darum, wie ist das Böse in die Welt hineingekommen? Warum passiert es, dass unsere Gedanken, unser Herz, dass sich so schlechte Sachen drin einnisten? Misstrauen, Egoismus, ein Stoffgewebe, das zerrissen ist. Das ist Krise. Jetzt zu dem Bild, das ist hier gerissen. Jetzt, ich weiss, die einen finden es sehr cool, solche Hosen anzulegen. Sag jetzt mal, eher so 40 Euro ab oder so. Und, oder 30 Euro ab. Hast du auch solche Hosen als andere? Nein, ah, ja, gut, okay. Ich habe mal noch ein paar gehabt. Okay. Ich habe mal solche gehabt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nein, ich glaube, das ist Zeit, dass ich die jetzt wegtue. Es soll jetzt in der Situation zum Beschreiben, soll es nicht etwas Cooles sein. Einfach schnell, wenn ihr das Gefühl habt, das ist cool, ist okay, findet das cool, ist gut. Müsst nur mal einmal irgendwie Outlast schauen oder Seven vs. Wilds und dann wisst ihr, solche Hose ist für Füchs, bringt überhaupt nichts. Also, wir brauchen jetzt als Bild die zerrissenen Jeans, als Bild, dass die Harmonie und das Verwobene, dass das kaputt gegangen ist. Und jetzt wird es eigentlich recht spannend, weil gerade in dem Moment, wo das Böse in die Welt kommt, verspricht Gott, jemanden zu schicken, wo das Böse wird aus der Welt schaffen, wo wird Frieden schaffen. Das ist eine Art Prophetie. Geht in der Bibel lesen. Gerade am Anfang, wo das Böse kommt, wo der Riss passiert, verspricht Gott, ich schicke euch jemanden, wo der Frieden wird wiederherstellen, wo der Frieden bringt. Und das ist eine Prophetie, die sich wiederholt im ganzen Alten Testament, in dieser ganzen in dem Krisenabschnitt, immer wieder sagt Gott, es kommt einer, der euch den Frieden und die Harmonie wird wieder schicken. Die Prophetie, die wiederholt sich immer wieder. Er wird, und es steht, er wird sogar den Frieden wiederherstellen, sogar dann, wenn es sein Leben kostet. Wenn wir hier noch ein bisschen verweilen, eigentlich bei der Krise, wir können sagen, Krise ist eigentlich eine Familiengeschichte. Es ist eine Familiengeschichte, die sich auf die Suche macht, um den Frieden in ihrem Leben wieder zu finden. Es weitet sich aus, wird zu einer Stammgeschichte, am Schluss ist es eine Nation, aber eigentlich geht es immer darum, wie können wir den Riss, den wir spüren in unserer Familie, in unserer Nation, wie kommen wir wieder zu dem Frieden zurück? Ich habe das mal aufgelistet. Ich nehme es mal ein bisschen auf. So. Wie man das Alte Testament einteilt, fängt Gott alles los mit den Patriarchen. Abraham, Isaac, Jakob. Kleine Familie, die versucht, wie finden wir Frieden? Wie kommen wir irgendwo, wie finden wir als Familie Frieden? Sie ziehen auf Ägypten, hoffen, dass sie dort genug zu essen bekommen, finden aber dort alles andere als Frieden, werden brutal unterdrückt. Der Mose und das Volk Israel denkt, wenn wir die Ägypter loswerden, dann wird sich der Frieden einstellen. Dann wird die Harmonie in unserem Leben wieder drin sein. Sie ziehen aus, aber im Auszug ganz viele Probleme. Dann denken sie, wenn wir ein verheißenes Land haben, wenn wir mal endlich ein Zuhause haben, dann der wird sich der Frieden einstellen. Was passiert? Sie kommen ins verheißene Land über, aber wenn ihr drin geht, lesen, es sind immer Konflikte, interne Konflikte, externe Konflikte. Dann gibt es ein paar Richter, die aufstehen und sagen, wir müssen Ruhe und Ordnung schaffen. Anführer, die versuchen, das Volk zu lenken und ihnen zu helfen. Aber auch dort immer wieder Spannungen. Dann denken sie, wenn wir einen Mann haben, wenn wir einen haben, der unser Land regiert, ein König, dann wird sich der Frieden einstellen, dann wird es gut kommen. Saul, David, Salomo. Aber was passiert? Ja, das Land wächst schon und sie haben schon eine coole Struktur und sie haben einen relativ guten Wohlstand, aber immer wieder passiert es, dass sie grosse Probleme haben, finden kommen, sie treffen verkehrte Entscheidungen und am Schluss geht es so weit, dass Volk, andere Völker über sie herfallen, sie exportieren ihr Land, sie schaffen es dann irgendwo wieder zurückzukommen aus dem Exil, die Juden, aber Israel ist völlig zerstört, alles ist kaputt. Das ist die Situation. Geschichte vom Alten Testament, verschiedene Leute, die immer wieder überlegen, wie kommen wir zu dem Frieden? Jetzt gibt es ein paar Themen, die im Alten Testament ganz wichtig sind. Und zwar ein ganz, ganz grosses Thema, das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kommt so häufig vor. Und um den Juden zu zeigen, was Gerechtigkeit ist, gibt Gott ihnen Gesetz. Die 10 Gebote und noch ganz viele andere Gesetze. Und sie finden in diesen Gesetzen, durch die Gesetze heraus, was das wirklich ihr Problem ist. Sie finden nämlich heraus, in der Auseinandersetzung mit diesen Gesetzen, dass sie es nie schaffen, den Standard, das Level, das Gott hat, zu erreichen. Sie merken dort das Hauptproblem, ihr Hauptproblem, wieso das der Riss da ist. Das ist nicht irgendeine Struktur, das ist nicht in irgendeiner Organisationsform, sondern ihr Hauptproblem ist, dass sie die Gesetze und die Anforderungen, die Gott hat, um mit dem im Frieden zu leben, dass sie die nicht können erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und darum gibt es Opfergesetze und Opfer. Opfer, die für uns zum Teil fast ein bisschen schwierig zu verstehen ist, aber sie lernen in dieser Zeit, dass ein unschuldiger Dritter für sie sterben kann. Dass sie selber, aufgrund von dem, dass sie das Gesetz nicht erfüllen können, dass die logische Folge der Tod ist, dass aber jemand Drittes, jemand Unschuldiges, ein Tier, das ja nicht ein moralisches Wesen ist, dass jemand so unschuldig kann sterben an ihrer Stelle und dass sie Gerechtigkeit überkommen. Das ist ganz etwas Wichtiges im Alten Testament. Das Grau, und die Rituale, die sind recht grausam beschrieben, die sollen den Juden die Abscheulichkeit von ihrer Sünde zeigen. Ja. Und natürlich dann auch auf Jesus hinweisen. Jetzt will ich mit Leuten schwätzen. Über den Glauben und über Jesus. Und gerade auch dass Jesus am Schluss das Opfer zahlt hat. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, Raffi, jetzt mal im Ernst. Warum hat Jesus denn überhaupt müssen sterben? Ich meine, wenn doch Gott allmächtig ist, dann muss er doch nicht irgendeinen opfern, dass ich Vergebung bekommen kann. Ich meine, Gott in seiner Allmacht kann doch einfach sagen, hör da, Vergebung für alle. Guter Gedanke, nicht? Sehr guter Gedanke. Und ja, könnte er. Könnte er in seiner Allmacht tatsächlich. Aber genau das ist der Punkt vom Alten Testament und von der Krise. Dass Gott eben auf die eine Seite völlig die Liebe ist, völlig lieb, aber auf die andere Seite eben auch völlig gerecht. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Zeit, weil wir auch nicht ganz so direkt in dieser Krise leben, wo wir manchmal ein bisschen vergessen oder wo für uns nicht so eine Rolle spielt. Und genau darum, weil, um die Charaktereigenschaft von Gott zu zeigen, dass er völlig gerecht ist, Genau darum gibt es diesen Teil und darum ist es auch gut, wenn wir zwischen ihm im Alten Testament lesen. Gerechtigkeit, Gesetz, Opfer, das sind zwei, drei grosse Themen in dem zweiten Abschnitt der Krise. Gott, der ein heiliger Gott ist und der Gerechtigkeit fordert von uns. So, jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir hier zum dritten Abschnitt, zu der Lösung. Weil wir sind ja lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Es gibt etwas ganz Wichtiges, was wir wissen müssen, zum Starten von dem dritten Abschnitt. Jemand, der in dieser Zeit hier gelebt hat, so wenn wir jetzt so den Zeitstrahl haben, und jemand, der so in dieser Schnittstelle gelebt hat, für den war es sehr klar gewesen, wie das Paradies, die vollkommene Harmonie, wie das die wieder kommt. Jemand, der in dieser Zeit gelebt hat, hat gewusst, also Jude natürlich speziell, der hat gewusst oder ist davon ausgegangen, dass das Friedensreich von Gott wieder kommt durch eine politische Revolution. Das können wir uns auch schwer vorstellen, aber die Juden, die haben dort unter der römischen Herrschaft gelebt und die Römer, die haben die Juden ausgenommen. Und zwar richtig heftig. Die müssen Zoll zahlen, die müssen Steuern zahlen, die haben ihr Gesetz den Juden aufgedrückt. Und das war natürlich eine ganz blöde Situation. Und die Juden haben ja die Prophezeiungen gekannt, die Prophetien, und die sind davon ausgegangen, dass das Friedensreich, das Gott hier wieder herstellt, das wird durch irgendwie so einen revolutionären Messias kommen. Einen, der aufsteht. Sie haben erwartet, dass der Messias kommt und ihr Land hier, das Land irgendwo wieder in diese Zeit hineinführt. Irgendeiner, der aufsteht und sagt, Israel wird wieder zu alter Größe und zu alter Schönheit zurückkommen. So im Sinne von, make Israel great again. Irgendeiner kommt und bringt Israel wieder, führt Israel genau in diese wunderbare Situation hinein. Das war die Vorstellung, die die Juden dort hatten. Und genau da, in diesem Zeitabschnitt, kommt Jesus trainieren. Und ganz anders, als die Leute das erwartet haben, sagt Jesus, es ist der Schreiber, der mir fehlt. Also nein, das sagt Jesus nicht. Noch der hier, genau. Er sagt, es ist nicht make Israel great again. Es ist nicht Macht und Grösse, sondern es ist Demut. Es ist Sanftmut. Und es ist Opferbereitschaft. Und genau darum passiert, und das finde ich, jetzt kommen wir zu den Weihnachten zurück, jetzt haben wir einen grossen Ausflug gemacht. Darum, genau darum, kommt Jesus irgendwo im hintersten Krachen der Welt, in einem Stall auf die Welt. Hey, stell dir das mal vor, der Schöpfer der Welt in einem Stall. Was für ein Zeichen ist das? Ein bisschen später landet er auf einem Hügel. Verbrecher neben ihm werden gekreuzigt. Was für ein Ort ist das? Für einen König? Für einen Gott? Der dritte Abschnitt, der zeigt, dass die Lösung, dass die so ganz anders ist, als sich das die Leute vorgestellt haben, da in dieser Zeit, wo sie den gelebt haben. So einen komplett anderen Ansatz. Es ist so anders, als sich das die Leute heute noch vorstellen. Der Frieden, den Jesus schafft, indem er sich selber als Opfer hergibt. Indem er demütig ist und sanftmütig ist und auf Macht und Größe verzichtet. Jetzt, was heisst das konkret für uns? Wie passiert Frieden? Wie wird es in unserem Leben Frieden? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir merken, unser Frieden, unser persönlicher Frieden, hat nichts damit zu tun, dass ich mir selber Gerechtigkeit verschaffe. Es haben ganz viele Leute immer probiert, hier selber zur Gerechtigkeit zu kommen, indem sie sich sehr fromm verhalten haben oder sie irgendwie Sachen gemacht haben, dass sie Gerechtigkeit von anderen eingefordert haben. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, Gerechtigkeit, wie man sie so versteht, auch aus Sicht vom Neuen Testament und von der Weihnachtsgeschichte, der hat das ganz viel damit zu tun, dass sie das himmlische Friedensangebot von Gott annehmen. Dass sie sagen, Jesus, danke, dass du für mich das Opfer gebracht hast, dass ich gerecht sein kann. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich brauche die Vergebung. Ich merke es, ich schaffe die Gerechtigkeit, die Gott von mir fordert, nicht selber zu erschaffen. Ich brauche das, dass du für mich gestorben bist. Mit einem ganz einfachen Gebet, und möglicherweise hast du das noch nie gemacht, dann ist es vielleicht eine ganz gute Chance, heute so das Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, vergib mir und komm in mein Leben rein. Das ist ein wesentlicher Schritt und so ein kraftvoller Schritt. Und dann geht es zweitens natürlich noch weiter. Es geht darum, dass wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir jetzt die Spuren von Jesus reintrampen. Und dass wir nicht den Weg gehen von Macht und Stärke, sondern dass wir einen Weg wählen, der sieht es da vorne von Demut und Sanftmut. Nicht Rache und Hass, sondern Vergebungsbereitschaft und Wohlwollen. Nicht Kontrollen und Sorge, sondern Vertrauen und Glauben. Wir kommen zum Schluss. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte aus der grossen Perspektive anschauen, dann merken wir, dass es vermutlich das deutlichste Zeichen ist in der ganzen Geschichte der Bibel, wo Gott zeigt, dass er uns Menschen Frieden schenken will, dass es sein tiefster Wunsch ist, dass wir die Harmonie erleben dürfen. Weihnachten zeigt uns, dass Gott alles gemacht hat, um uns den Frieden anzubieten, dass er hergekommen ist in einer Demut, in einer Sanftmut und in einer Opferbereitschaft. Der Himmel, der auf die Erde gekommen ist, dass wir immer mehr in einer Harmonie mit ihm, mit anderen und mit uns selber leben können. Und darum ist die Einladung am Schluss, wo ist bei dir etwas dran, um in die Schiene von Jesus hineinzugehen? Eben, vielleicht ist es so ein erstes Gebet, dass du sagst, Jesus, ich will, dass du Teil von meinem Leben wirst. Kleine Klammer, es ist ja nicht alles perfekt, wie man so betet. Wir sind immer noch in einer, die Bibel sagt, in einer gefallenen Welt. Es sind immer noch viele Sachen, die einfach nicht okay sind. Aber die langfristige Perspektive ist da und wir dürfen wissen, auf der anderen Seite vom Leben wird es genau so sein. Es ist immer noch recht abstrakt, gell? Vielleicht müssen wir es sich besser vorstellen als Gott, der uns in die Arme nimmt. Langfristig ist es da, aber kurzfristig. Aber vielleicht ist das der Schritt, der dich heute bewegt und du sagst, jawohl, ich will mit Jesus ganze Sachen machen. Dann mach es. Mach es in einem einfachen Gebet. Und fang das Leben mit Jesus an, weil es lohnt sich, das Angebot von Gott anzunehmen. Und möglicherweise ist es auch eine Entscheidung, dein Leben auf Frieden zu stellen. Wenn du den Begriff da vorne hast, dann merkst du vielleicht, dass Jesus irgendwo anklopft und sagt, hey, an dem Punkt möchte ich, dass du noch ein Schritt weitergehst. An dem Punkt bist du mir zu fest auf, du versuchst es selber zu reissen, du versuchst selber Gerechtigkeit zu bekommen, du versuchst dich irgendwo durchzuschlagen. Lehn dich an mich an. Ich lade dich ein, dass wir einen Moment ruhig sind und dass du für dich darfst beten in deinem Herz und Jesus eine Antwort geben. Herr Jesus, danke dir für die wunderbare Nachricht von Weihnachten, dass du auf die Welt gekommen bist. Um uns deine Hand entgegenzustrecken, um uns ein Angebot zu machen, ein wunderbares Angebot, um uns Frieden in unser Leben zu geben. Danke, dass du Vergebung schenkst. Dass du nicht der bist, der Not trägt. Danke, Jesus, dass du gestorben bist am Kreuz. Für uns, um unsere Schuld zu begleichen. Und Jesus, ich wünsche mir ganz fest, für vielleicht die Leute, die es schon so manchmal gehört haben und die es zum Teil wie so als selbstverständlich annehmen, dass wir das irgendwie wie ganz neu schätzen. Dass es uns neu begeistert, deine Liebe, die du hast, zu uns ganz persönlich. Und ich werde bitten, auch für Leute, die vielleicht da sind und diesen Schritt noch nie gemacht haben, schenke, dass der Mut da ist, auch das Abenteuer mit dir einzugehen und den Schritt auf dich zuzumachen. Danke vielmals für den Moment, auch vom Abendmahl jetzt, wo wir nehmen können und wo du auch ganz deutlich gezeigt hast, dass du auf unserer Seite bist und dass das, was du gemacht hast, dass das für uns ist. Amen.